Gnade sei mit uns und Friede von Gott, den, der da war und der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, die Bibel ist ein ehrliches Buch. Statt geschönter Heiligen- oder Heldengeschichten führt sie uns ungeschminkt die Höhen und Tiefen des Menschseins vor Augen. Sie zeigt, wozu wir Menschen fähig sind. Und zugleich, dass Gott doch gerade mit solchen Menschen Geschichte schreibt und sein Reich baut. Und so ist sie erschreckend und befreiend zugleich. Und es macht mir Mut für mein eigenes Leben, wenn ich diese Geschichten lese. Einer der größten Charaktere biblischer Erzählung ist der König David. Gott nennt ihn einen Mann nach meinem Herzen. Und Jesus bezeichnet sich selbst mit dem Messias-Titel als Sohn Davids. Mit nichts als Gottvertrauen, Hirtenstab und einer Steinschleuder stellt David sich gegen den Kriegshelden Goliath. In der Kraft des Geistes Gottes wagt er sich in die Gegenwart Sauls, des von einem Dämon geplagten Königs. Und obwohl er von Samuel im Auftrag Gottes zum Nachfolger Sauls gesalbt wird, lässt David sich doch lieber jahrelang von Saul durch die Wüste jagen, als aus eigener Kraft die Gelegenheiten zu nutzen, die er hat, um Saul zu töten. Dies sind nur einige Beispiele von Davids Glauben und Charakter. Doch auch an den Tiefpunkten Davids geht die Bibel nicht kommentarlos vorüber. Gerade der tiefste dieser Tiefpunkte wird zum besonderen Zeichen der Gnade Gottes für David und für uns. Während sein Heer unter dem General Joab gegen die Ammoniter kämpft, bleibt David zunächst in Jerusalem. Eines Tages geht er nach der Mittagsruhe auf dem flachen Dach des Palastes einher. Ob sorgenvoll oder untätig, bleibt offen. Und sieht von oben her auf einem Nachbargrundstück eine sehr schöne Frau sich baden. Sein Verlangen ist geweckt. Dabei hatte David zu diesem Zeitpunkt schon mindestens 7 Ehefrauen. Entgegen dem ausdrücklichen Verbot im biblischen Königsgesetz war er darin dem Muster der heidnischen Könige gefolgt. Durch Boten erfährt David, dass sie Bathseba, die Ehefrau des Uriah, ist, eines seiner Elitesoldaten, der gerade vor Rabba für ihn kämpft. Zudem ist sie die Tochter Eliams, wohl eines weiteren Eliteoffiziers, und damit die Enkelin Ahithophels, des besten Ratgebers David. Diese Information schreckt David nicht ab. Er lässt Bathseba holen und begeht mit ihr Ehebruch. Wenig später sendet sie ihm die Nachricht, dass sie schwanger ist. Und um die Herkunft des Babys zu vertuschen, lässt David Uriah von der Front holen mit dem Vorwand, sich nach dem Verlauf des Krieges zu erkundigen. Dann schickt er Uriah in sein Haus, in der Hoffnung, dass er sich die Gelegenheit zum Geschlechtsverkehr mit Bathseba nicht entgehen lassen wird. Uriah aber übernachtet stattdessen am Palastausgang bei der Leibgarde Davids. Von David darüber befragt, antwortet er nur, er könne es sich unmöglich zu Hause gut gehen lassen und bei seiner Frau liegen, während das Land und seine Kameraden im Krieg seien. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, sagt er, ich tue so etwas nicht. Während David sich nimmt, was ihm verboten ist, verzichtet Uriah auf das, was ihm zusteht. David lässt nicht locker. Er behält Uriah noch eine Nacht in Jerusalem, macht ihn betrunken und hofft, diesmal werde er zu seiner Frau gehen. Doch wieder schläft Uriah bei der Leibgarde. Selbst in betrunkenem Zustand zeigt er mehr Pflicht und Ehrgefühl als David in nüchternem. Nun greift David zu einem letzten Mittel. Er schickt mit Uriah einen Brief an Joab, seinen General, dass der Uriah im Kampf im Stich lassen soll, damit er umkommt. Uriah trägt sein eigenes Todesurteil an die Front. Tiefer kann man kaum sinken, als David es hier tut. Er verrät einen seiner treuesten Leute, um die eigene Haut zu retten. Selbst Joab, der sonst nicht gerade zimperlich ist, macht dieses Spiel nicht mit. Er lässt Uriah nicht im Stich. Er stellt ihn allerdings an eine Stelle der Front, von der er weiß, dass dort sehr gute Krieger auf des Gegners Seite stehen. Und so kommt Uriah zu Tode. Nachdem David vom Tod Urias erfahren hat und Bathseba ihren Mann betrauert hat, lässt David sie in den Palast holen und heiratet sie. Alles gut also? Nicht ganz. Knapp, aber klar heißt es am Ende des Berichtes, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. An dieser Stelle setzt nun unser heute für die Predigt vorgesehener Text ein. Ich lese aus 2. Samuel, Kapitel 12, die Verse 1 bis 15a. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, sodass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vierfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter getötet. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, Titas genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim. Herr, so öffne du jetzt Herzen und Sinne, dass wir begreifen, was du uns sagen möchtest, und dass unser Leben durch dich erneuert wird. Liebe Gemeinde, aus der Fülle dieser Geschichte möchte ich 5 Punkte herausgreifen, die uns etwas vom Wesen der Sünde sagen. Erstens, Sünde lauert, wo Gott aus dem Blick gerät. David wusste, dass er alles, was er war und was er besaß, Gott zu verdanken hatte. Nathan erinnert ihn daran im Namen Gottes: Ich habe dich zum König gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ja, ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und damit nicht genug, wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Gott hatte David begabt, bewahrt und berufen, mit dem Ziel, dass er als König das Volk leitet und den Willen Gottes in Israel umsetzt. Im Moment seines Begehrens verliert David all dies aus dem Blick. Er vergisst, wozu er berufen wurde, und er vergisst den, der ihn berufen hat. An ihm erfüllt sich, was Gott schon vor Jahrhunderten dem Kain vor dem Brudermord warnend gesagt hatte: Warum senkst du deinen Blick? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor deiner Tür, und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Statt den Blick zu erheben, sich neu auf den Ruf und Auftrag Gottes zu besinnen, vergisst David die vielfach erfahrene Fürsorge Gottes. Er misstraut der Großzügigkeit Gottes und er nimmt sich, was er begehrt. Vielleicht ist es diese Erfahrung, die David im Psalm 103 verarbeitet, wenn er schreibt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Blick ins Angesicht Gottes und der Dank an ihn hilft uns in Anfechtung. Das Zweite: Sünde ist und bewirkt Verachtung Gottes. Durch sein Tun hat David nach den Worten Nathans das Wort des Herrn und damit Gott selbst verachtet und so den Feinden des Herrn Anlass zur Lästerung gegeben. Wenn wir gegen Gottes Gebot verstoßen, so treten wir seinen Willen mit Füßen. Wenn aber wir Gott verachten, warum sollten denn dann andere an ihn glauben? Nicht ohne Grund schreibt Paulus: Euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden. oft wollen Leute mit Jesus nichts zu tun haben, weil sie negative Erfahrungen mit Christen gemacht haben. Vielleicht auch mit uns. Dabei sind wir doch gerufen, Gott mit unserem Leben zu ehren. Und auf solch ein Leben legt Jesus die besondere Verheißung: Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wie oft dabei ertappe ich mich im Alltag dabei, dass mir der rasche Zugriff auf einen vermeintlichen Vorteil wichtiger ist als das Fragen nach dem Willen Gottes und als seine Ehre zu suchen. Das Dritte: Sünde lässt sich nicht begrenzen. Wenn wir bei einer vermeintlich kleinen Sünde denken, es sei doch nur eine Kleinigkeit, so unterschätzen wir die der Sünde innewohnende Dynamik. Sünde erfasst und korrumpiert den ganzen Menschen. Und sie deckt auch im Edelsten die abscheulichsten Abgründe auf und zieht ihn in die Tiefe. Davids Ehebruch führt zu Heuchelei, Intrige und Mord. Wir kennen vielleicht ähnliche Kaskaden des Bösen aus unserem eigenen Leben, aus unserer eigenen Erfahrung. Wir irren, wenn wir meinen, das Böse lasse sich eingrenzen. Wenn wir uns auf die Sünde einlassen, dann haben nicht wir die Sünde im Griff, sondern die Sünde uns. Wir werden zu dem, was wir tun. Sklaven der Sünde nennt das die Bibel. Dabei sind wir doch in Christus zur Freiheit befreit. Wie sehr Sünde ihre Eigendynamik entwickelt, wird im weiteren Leben Davids erschreckend deutlich. Dass Ahithophel, der Ratgeber Davids und wahrscheinlich Großvater von Bathseba, sich später gegen David stellt, ist noch nachvollziehbar. Aber der Beispielcharakter der Sünde, der zeigt sich daran, dass im Verhalten seiner Kinder Verhaltensmuster Davids wiederkehren. Amnon, sein ältester Sohn, begehrt und vergewaltigt seine Halbschwester Tamar. Absalom, Amnons Bruder, Tamars Bruder, bringt Amnon um und intrigiert gegen David und entehrt dessen Nebenfrau. Jede Sünde hinterlässt Spuren in unserem eigenen Leben und in unserem Umfeld. Sie prägt Atmosphäre und sie führt zu einem Nachahmungseffekt und zu einer Wechselwirkung. Jesus beschreibt das in seiner Endzeitrede mit den Worten: Weil die Gerechtigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich denke, dies ist in unserer Zeit überdeutlich zu sehen. Und mit jeder unserer eigenen Sünden befördern wir diesen Prozess. Das Vierte: Sünde macht blind. Mit absoluter Klarheit erkennt David in Nathans Erzählung richtig und falsch. Wobei er in seinem moralischen Urteil vollkommen überzieht, wenn er ausruft: Der Mann ist ein Kind des Todes. David kennt die im Gesetz für den Diebstahl eines Schafes vorgesehene Strafe genau, nämlich die vierfache Erstattung des Schafes. Zugleich aber blendet er völlig aus, dass er gerade mit Ehebruch und Mord zwei Sünden begangen hat, auf die das Gesetz die Todesstrafe verhängt. Wir alle kennen uns oft im Leben unserer Nächsten so viel besser aus als in unserem eigenen. Jesus warnt uns davor, den Splitter aus dem Auge des Nachbarn entfernen zu wollen, solange wir den Balken im eigenen Auge nicht wahrnehmen. Wo aber Sünde aufgehört, abgedeckt wird. Da kann sie bewältigt werden. Du bist der Mann. Das ist der entscheidende und der befreiende Ausruf in dieser Geschichte. Wir brauchen die Nathans, die uns die Schuld ins Angesicht sagen, die uns die Augen öffnen und den Spiegel vorhalten. Wobei Nathan dies in kreativer und fantasievoller Weise tut. Aber doch so, dass keine Ausflucht möglich ist. Als Christen sind wir zueinander gestellt. Paulus schreibt, wenn einer von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm zurecht mit sanftmütigem Geist. Es ist gut, wenn wir auf diese Weise einander erlauben, uns auf unser Leben ansprechen zu lassen. Das fünfte und letzte: Sünde kann vollständig vergeben werden. In dem Moment, wo David erkennt und bekennt, ich habe gegen den Herrn gesündigt, folgt der Zuspruch, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Wie aufrichtig und ernst David es meint, wie tief diese Erkenntnis geht, das sehen wir in Psalm 51. Wie abgrundtief Gott vergibt, das zeigt sich im Leben Davids. Die Strafe und die Folgen der Sünde, die sind nicht fort. Und doch lässt Gott aus der Sünde Segen wachsen. Aus der Verbindung von David und Bathseba geht später Salomo hervor, der in direkter Linie ein Vorfahre Jesu ist. So wird aus dem Abgrund im Leben Davids durch Buße und Vergebung eine Vorbedingung für Gottes Heil. Wie viel mehr gilt dies für uns, seit Jesus am Kreuz die Sünden der ganzen Welt trug, auch meine und deine. Beim Blick auf unsere Sünde, beim Blick in den Spiegel, kann uns tiefstes Erschrecken und vielleicht tiefe Selbstverachtung überkommen. Im Blick auf Jesus darf daraus selbst Annahme und Selbstachtung werden. Nicht wegen irgendeiner uns innewohnenden moralischen Qualität. Im Gegenteil. Die Bibel befreit mich von der Illusion, aus mir heraus Gutes darstellen zu können. Und sie befreit mich von dem Zwang, dies zu müssen, um Gott wohlgefällig zu sein. Sie öffnet mir dagegen die Augen für die unfassbare Gnade Gottes in Jesus. Aus dieser Gnade darf Selbstannahme und Selbstachtung entspringen, weil wir Gott das Leben seines Sohnes wert sind. Und so, wie er aus der Sünde Davids Segen werden ließ, so dürfen wir Zuversicht haben, dass Gott auch mit unserem Leben zu seinem guten Ziel kommt.